Hey, bevor wir loslegen, hier noch eine Sache in eigener Sache. Du hörst diesen Podcast, weil du deine Vertriebskills noch weiter ausbauen willst und vermutlich auch, weil du dir einen Vorsprung gegenüber anderen aufbauen möchtest. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn du kannst jetzt einfach eine Abkürzung nehmen. Im April startet wieder ein neuer Durchgang von Exzellenz im Vertrieb. Und da kannst du dich oder dein Vertriebsteam innerhalb von 12 Wochen zu mehr Umsatz, höheren Abschlussquoten und messbarem Erfolg bringen. Du bekommst die Essenz aus 33 Jahren Vertriebstraining geliefert und kannst alle 14 Tage Tarek oder seinen Trainern Fragen stellen und so deinen Erfolg fest zementieren. Alle Infos rund um Exzellenz im Vertrieb findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Einfach deine Podcast-App öffnen und da sind sie. Also Infos anschauen und einfach besser verkaufen. Jetzt aber rein in die Folge. Tarek, die Bühne gehört dir.
Mehr verstehen, weniger interpretieren. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und auch heute werde ich mein Mikrofon an den Kim Nestl übergeben. Herzlich willkommen, Kim.
Hallihallo.
Und Kim, führ doch du gleich mal ins Programm. In welcher Phase des Verkaufens sind wir denn? Welches Thema hast du heute mitgebracht? Wo muss ich Rede und Antwort stehen?
Ja, nachdem wir das letzte Mal ganz viel mit dem Thema uns beschäftigt haben, wo es um Resonanz schaffen ging, wird es heute einen Schritt weitergehen. Und zwar um das Thema Bedarfsanalyse oder wie wir es auch gerne nennen, Situation erkunden. Da steckt nämlich auch schon der Kunde im Wort drin und darum soll es ja auch gehen. Was bedeutet denn für dich, Tarek, die Bedarfsanalyse im Verkaufsprozess und warum ist die so ein wichtiger Bestandteil?
Ja, Bedarfsanalyse ist für mich ein wichtiger Bestandteil, weil ich muss ja erstmal verstehen und darum auch das Intro, mehr verstehen als interpretieren, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und jetzt ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Bedarfsanalyse heißt ja nicht auf Teufel komm raus, ganz viele Fragen zu stellen, weil es besteht ja immer Gefahr, dass dein Gegenüber seinen Bedarf noch gar nicht kennt. Also der weiß ja noch gar nicht, was brauche ich eigentlich, weil jemand möglicherweise gar nicht die Bandbreite der Möglichkeiten kennt, die zur Verfügung steht oder auch eine nicht ganz richtige Einschätzung hat, was es jetzt wirklich braucht. Also ich mache mal so ein Beispiel. Wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen für Schulungen. Und jetzt könnte ich natürlich einfach diese Anfrage nehmen und ein Angebot darauf konzipieren. Dann könnten wir loslegen. Und dann sind am Ende ganz viele Menschen erstaunt, warum haben die Maßnahmen nicht die volle Wirkung entfaltet. Ja, und das ist halt immer, wenn, ne, wir haben doch genau das gemacht, was gefragt wurde. Vielleicht war ja die Frage falsch. Das heißt, in der Bedarfsanalyse bzw. in der Situation erkunden, geht es nicht nur darum, den Bedarf zu decken, also zu verstehen, was möchte jemand, sondern vielmehr zu verstehen, was ist vielleicht das Richtige, also auch Bedarf wecken. Also mehr so, was ist die Frage hinter der Frage? Weil ich bin von einer Sache sehr, sehr überzeugt. Im Vertrieb wird es in Zukunft und auch schon aktuell geht es weniger darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern es ist viel, viel wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, also für dein Gegenüber, Katalysator, Entscheidungshelfer, Sparringspartner, Sparringspartnerin zu sein. Das ist die Idee bei Situationen erkunden. Es geht für mich über eine reine Bedarfsermittlung hinaus.
Und jetzt hast du gerade ja schon einen spannenden Punkt angesprochen, dass oftmals vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt werden, um eine gute Bedarfsanalyse zu machen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung weitere typische Fehler, die ganz häufig in der Bedarfsanalyse passieren und der dann auch dazu führen, dass der gesamte Verkaufsprozess nicht so durchgeführt werden kann oder so erfolgreich auch sein kann für den Kunden, wie er sonst sein könnte?
Ja, also ein typischer Fehler ist sich, also ich fange es mal anders an. Ich merke mal ganz häufig, ne, es wird ja immer allen beigebracht, du musst mehr Fragen stellen. Und das haben auch viele Leute geschnallt im Vertrieb, dass Fragestellen durchaus gut ist. Kommt ja auch gut an, weil wir Menschen finden es ja auch sehr sympathisch, wenn sich jemand für uns interessiert und Fragen stellt. Und jetzt gibt es ja, für mich ist halt die Haltung wieder entscheidend, wie du Fragen stellst. Manche Leute haben gehört, oh, es ist gut, Fragen zu stellen. Also stell dich Fragen. Und dann legen die los. Und dann kommt sich der ein oder andere Kunde, Kundin vor wie in einem Verhör, wie so ein FBI-Verhör. Frage, nächste Frage. Also das Krasseste, was ich, glaube ich, mal erlebt habe, war so, haben Sie Kinder? Ja. Wie viel Stück? Allein schon, wie viel Stück fahren die? Und dann so, ja. Aber nicht so. Und das war halt so wie so ein Fragekatalog, einfach mal abgearbeitet, so völlig frei von jeglicher Empathie, von jeglicher Emotion und auch mal jemand. Also es war kein echtes Interesse spürbar. Mhm. Weil was Normales wäre ja gerade im B2C-Bereich zu fragen, ja, wie alt sind die denn? Mädchen, Junge, wie heiß? Also, weißt du, so ein bisschen drauf eingehen, aber so, wie viel haben sie Kinder? Ja, wie viel Stück? Dann dachte ich, oh mein Gott. Weil in dem Gespräch war so, nee, wir stellen total viele Fragen, ich weiß gar nicht, was Sie haben, Herr Abulela. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal so vor. Und dann dachte ich, eieiei. Mhm. Und klar, manchmal wird es vielleicht auch so geschult, stell einfach die Fragen und dann kannst du ein Angebot aufbauen. Ja. Aber ich glaube, mit Fragen machen wir ja noch was. Wir haben ja das letzte Mal, und du hast es ja auch so eingeleitet, Kim, über das Thema Resonanz schaffen gesprochen. Und um wirklich bedeutsam zu werden für dein Gegenüber, ist es ja auch wirklich wichtig, Fragen zu stellen, darauf einzugehen und ein echtes, aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber und an der Entwicklung deines Gegenübers zu haben. Also gerade auch bei unseren Angeboten, wenn wir über Vertriebsprojekte, Beratung sprechen. Also das Erste, was ich mache, ich denke erstmal überhaupt nicht an die Angebote, die wir haben, mhm. sondern ich will erstmal wirklich verstehen, was ist hier das Problem? Ja. Warum kommen die mit der Anfrage? Weil wir kriegen ja manchmal sehr konkrete Anfragen. Zum Beispiel, oh, wir müssen unsere Abschlusstechniken stärken. Mhm. Wir müssen die Conversion Rate stärken. Wir möchten ein Training zu dem und dem Thema haben. Und dann ist auch schon so die Vorstellung, kriegen Sie es in 2 oder 3 Tagen hin. Und natürlich wäre es ein leichtes, ein 2- bis 3-tägiges Training dann anzubieten. Viel wichtiger ist zu verstehen, wie kommt mein Gegenüber drauf, mhm. die Maßnahme auch mal zu analysieren. Mhm. Weil das weißt du auch, Kim, im Vertriebsprozess ist es manchmal nicht die Abschlussphase, die vermurkst wird, sondern wenn ich es schon nicht schaffe, mich richtig vorzubereiten, in Resonanz zu gehen mit meinem Gegenüber, dann die Situation richtig zu erkunden, möglicherweise auch meine Möglichkeiten nicht so vorstellen, dass wirklich eine echte Sogwirkung entsteht. Ja. Ja gut, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Abschlussphase ein riesen Gemurks und Gezerre am Kunden, an der Kundin ist und dann auch nicht zu dem Ergebnis führt, was ich mir wirklich, wirklich wünsche. Ja. Und darum denke ich, ist es eben wichtig, auch mal zu hinterfragen, was ist denn die Frage hinter der Frage?
Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Und eine Sache, die bei mir jetzt gerade noch so nachhallt, ist auch das Thema, dass wir erstmal die Angebote vergessen. Also nicht in Angeboten denken, sondern okay, jetzt muss ich meinen Kunden da irgendwie hinlenken und die Fragen stellen, dass er genannt das Angebot wird, sondern die erstmal rauslassen und wirklich mit der Haltung, ja, vielleicht wie so ein Forscher, wie so ein Detektiv hinzugehen. Ich will verstehen, was da los ist, um dann zu schauen, was könnte denn passend sein. Was sind denn neben diesem Prinzip weitere Prinzipien für eine erfolgreiche Bedarfsermittlung?
Ja, vielleicht, dass wir uns einer Sache bewusst sein müssen. Ganz oft, also gerade im B2B-Bereich und auch im B2C-Bereich, schauen wir doch mal an, wie mittlerweile das Einkaufsverhalten sich verändert hat, mhm. je nach Jahrgang. Es gibt ja wirklich Zielgruppen, die möchten über 40% möchten am liebsten einen Verkaufsprozess und ein Verkaufserlebnis, ein Kauferlebnis haben, ganz ohne Verkäufer, Verkäuferin. Mhm. Das ist ja mal ein sehr schlechtes Zeugnis, was uns im Vertrieb ausgestellt wird hier an der Stelle. Eigentlich ja schade. Wir sollten ja eigentlich hilfreich sein und nicht lästig im Kaufverhalten. Und durch die ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, uns zu informieren, haben ja manchmal Kundinnen und Kunden so ein Bias, weil sie denken dann, naja, komm, ich weiß ja schon genau, was ich brauche und stellen dann dementsprechend die Anfrage. Und ich glaube, wir sollten uns dessen bewusst sein und ich glaube, das ist die große Kunst. Und darum empfehle ich auch allen, also wenn du jetzt hier zuhörst und im Verkauf tätig bist, deine Beratungs- und Coaching-Skills da rein zu investieren, weil ich glaube, das ist das, was es zukünftig immer mehr braucht, zu verstehen, was ist der Grund der Anfrage, was ist das Interesse. Weil dann habe ich eine Lösung im Kopf. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Als ich damals meinen Hund, als der so dazu kam ins Leben, dann alle, die mich schon länger kennen und auch diesen Podcast verfolgen, wissen, dass ich eine Sache nicht mag, Kälte. Hm? Darum challenge ich mich auch gerade jeden Morgen und dusche kalt. Was man im Sommer vielleicht locker machen kann, ist so im Winter nochmal eine andere Nummer, weil das Wasser ist wirklich sehr kalt, was da rauskommt. Und so ging es mir dann auch in der Hundeschule, weil es war dann im Winter, als die Hundeschule begann. Und ich meine, die Hundestunde, wenn die aktiv ist und so weiter, das ging alles. Und ich habe jetzt auch nicht so Antarktis-Winterklamotten gehabt. Und ich bin fast erfroren, Kim. Ich bin fast erfroren. Ich stand, weil dann gab es immer so die Leute, die am Ende, weißt du, es war dann schon so am Ende und langsam so durchgefrostet und ich dachte so, jetzt rein ins Auto und weg. Und dann war so, oh, ich habe da mal noch eine Frage und diese Frage und dann, ah ja, und ich auch. Und dann ging es so eine halbe Stunde länger. Und ich dachte, oh mein Gott, und dann steht man natürlich und bewegt sich nicht mehr. Und ich dachte, oh Gott, ich muss erfrieren. Als halbe Ägypter ist ja eh alles 120 Grad Winter. Und da habe ich gedacht, okay, nicht mit mir. Und dann bin ich in so einen Store reingelatscht, da in Konstanz. Mhm. Da stand ich und ich muss sehr hilflos ausgesehen haben, weil jemand kam auf mich zu und sagte, was kann ich für Sie tun? Und ich war so, ich möchte nicht mehr frieren, auf gar keinen Fall. Er so, Hochalpin? Ich so, nee, Hundeschule. Er so, okay, verstehen, alles klar, kriegen wir gelöst. Und dann hat er mir so ein paar Rückfragen gestellt, da hat er mich einfach versorgt. Das war mega. Mhm. Weil wenn ich da jetzt selber mir Sachen ausgesucht hätte, ich hätte wahrscheinlich die falschen genommen. Mhm. Und ich habe manche von den Sachen immer noch, die sind jetzt weit über 10 Jahre alt und die Tip-Top-Qualität. Und ich glaube, das ist das, was man braucht, eine gute Beratung. Also auch mal, gute Beratung heißt für mich, und das ist vielleicht auch ein Prinzip, gute Beratung heißt auch manchmal, wenn du ein Prinzip möchtest, den Kunden, die Kundin vor sich selbst zu schützen. Mhm. Shoutout an meinen Herrenausstatter, der mir auch mal einen sündhaft teuren Sakko ausgezogen hat, weil er gesagt hat, Herr Abolena, das steht Ihnen nicht. Nehmen Sie besser das. Und das hat noch nicht mal die Hälfte gekostet. Und dann habe ich gemerkt, da ist nicht das Interesse, Hauptsache ich mache hier viel Umsatz, sondern es ist umgedreht. Ich verhelfe meinem Kunden, dass er möglichst gut aussieht, vielleicht auch Komplimente kriegt dafür, mich weiterempfiehlt.
Ja.
Und der viele Umsatz ist die Konsequenz.
Ja. Schöner Punkt. Also zwei Dinge, die ich da jetzt vor allem nochmal mit rausnehme. Kunden manchmal vor sich selber zu schützen und jetzt nicht nur das teuerste Produkt vielleicht einfach zu verkaufen, weil es umsatztechnisch schön ist, sondern zu schauen, was ist denn wirklich das Bedürfnis des Kunden, was passt zu dem Kunden und dann das auch dem Kunden näher zu bringen. Also Interesse vor Umsatz. Und das Spannende ist ja dann oft auch der Punkt, und das Bild hat es mich jetzt gerade so erinnert, wenn wir uns mehr auf das Werkstück fokussieren, also auf das Interesse des Kunden anstatt auf den Umsatz. Das hat mir mal ein Mentor mitgegeben und das Bild ist, weil wenn wir uns auf das Werkstück fokussieren, die Späne fallen ja eh ab. Und das ist ja dann auch der Umsatz, wenn wir es so in ein Bild packen, wenn ich mich auf das Werkstück fokussiere. Und wenn ich mich auf die Späne fokussiere, dann wird meistens das Werkstück nicht so schön, wie es werden könnte.
Ja, und gleichzeitig, weißt du, das, was wir besprechen hier, das klingt natürlich philosophisch sehr gut, weil wir beide, wir haben eine krasse Vertriebs-DNA. Jetzt nimm mal die Vertriebs-DNA weg. Und überleg dir, man sagt, ich konzentriere mich nur noch aufs Werkstück, das ist das Wichtigste, die beste Lösung für den Kunden und so weiter. Und vor lauter besten Lösungen das Verkaufen, weil irgendwann muss ich denen auch das sagen und erleben und empfehlen, weil sonst vergesse ich nachher das Verkaufen an der Stelle. Und ich glaube, das ist immer so eine Gefahr, was da passieren kann. Und aus dem Grund finde ich das wichtig, ja, was wir hier so besprechen. Wohl wissend, dass wir eine sehr ausgeprägte Vertriebs-DNA, einen großen Zug zum Tor haben. Und allen, die jetzt hier zuhören, die sagen, ja genau, mache ich ja. Ich konzentriere mich drauf auf die beste Lösung für meinen Kunden und dabei eben vergesse mal, die richtigen Fragen zu stellen oder mich einfach mal auch anzubieten. Das ist ja immer das Gefühl, darum Situation der Kunden ist, auch wenn wir checken, was weiß denn mein Kunde? Manchmal erlebe ich so, dass wir so selbstverständlich mehr oder weniger annehmen, dass unsere Kunden wissen, was wir alles Tolles zu bieten haben.
Ja.
Und ich könnte ja ein paar andere Fragen stellen. Ich könnte ja auch meine Frage in Situation der Kunden, wer für mich auch immer, je größer mein Gegenüber die Firma ist, je mehr Bereiche die haben, stelle ich auch eine Frage, sagen Sie mal, was ist denn mit den anderen Bereichen? Ist die für Sie auch relevant? Ich hatte jetzt gerade so ein Gespräch, da hieß es dann gleich, ja, für unseren Innendienst, da würden wir auch gerne Lösungen haben. Haben Sie da auch was im Petto? Da kam ich gleich dazu, die Frage zu stellen. Da merke ich immer, wie wichtig es ist, das auch mitzudenken. Weil wir denken natürlich, in unserem Fall, immer an die Vertriebsorganisation. Ja. Wenn ich eine Sales-Driven Company bin, dann ist natürlich auch der Innendienst sehr, sehr relevant. Weil jeder Kontaktpunkt zu einem potenziellen Kunden kann hier einen Unterschied machen.
Ja. Und damit sind wir auch bei einem der wichtigsten Punkte der Bedarfsanalyse, gute Fragen stellen. Teil doch mal mit uns, du hast jetzt gerade schon eine Frage genannt. Was sind so ein paar Zauberfragen aus deiner Erfahrung, die sehr hilfreich sein können in einer guten Bedarfsanalyse?
Ja, ich weiß, was du mit Zauberfragen meinst. Und gleichzeitig finde ich natürlich diese Formulierung auch ein bisschen gefährlich, weil manchmal wünschen sich ja Menschen von uns Dinge in Vertriebstraining, wo ich immer denke, ich bin doch nicht Harry Potter. Ich habe weder eine kleine grüne Brille auf, noch eine Narbe an der Stirn. Ich kann halt auch nicht zaubern. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, was du mit Zauberfragen meinst. Was ich immer grundsätzlich gut finde, um Menschen zu verstehen, ist dieses zirkuläre Fragen. Also eine offene Frage stellen, genau hinhören, dann nochmal eine vertiefende Frage stellen. Also um wirklich zu verstehen, was es ist. Ja, wenn du auf mich zukommst und sagst, sagen Sie mal, Herr Nestel, wie kommt es denn, dass Sie mir jetzt diese Anfrage stellen? Weil ich möchte ja wissen, was hat sich denn bei dir verändert? Weil dieses Problem, also ich kann auch zuerst fragen, sagen Sie mal, wie lange beschäftigt Sie das Thema schon? Ja. Ich hatte mal einen Kunden, der sagte mir, seit 5 Jahren.
Krass.
Und dann sagte ich, okay, und was hat Sie denn jetzt motiviert, mir jetzt diese Anfrage zu stellen? Und was er mir dann erzählt hat, da habe ich gemerkt, okay, es ist wichtig für den. Also es geht hier auch um den eigenen Job, um die eigene Karriere. Und ich habe auch dann natürlich gefragt, was haben Sie denn bisher gemacht, um dieses Problem zu lösen? Um einfach mal zu verstehen, wo steht er gerade, was hat er alles schon gehört? Und ich habe auch mal gefragt, wie erklären Sie sich, dass das bisher nicht funktioniert hat? Also solche Fragen stelle ich immer. Dann auch problemorientierte Fragen. Ich stelle sehr gerne problemorientierte Fragen und sage, was wird es denn für Sie bedeuten? Und dann gehe ich mit dem Schmerz in die Zukunft, wenn es die nächsten die nächsten 2 oder die nächsten 5 Jahre genauso bleiben würde. Was würde das bedeuten? Und jetzt passiert natürlich eine Sache. Jetzt kommt dann oft so, oh, das wäre schlecht.
Ja.
Ich meine, das wäre schlecht, das klingt jetzt nicht nach sehr viel Betroffenheit und ich habe auch nicht wirklich verstanden, was hier das Thema ist. Darum, wenn jemand mir sagt, ja, das wäre schlecht, dann würde ich nochmal fragen, ja, was heißt denn das genau? Ja, das könnte kribbelig werden für meinen Beruf. Dann sage ich, wie meinen Sie das? Und dann irgendjemand erzählt mir jemand das, was wirklich Phase ist. Also ich muss so ein bisschen, ich nenne das immer Eisberg tauchen. Ich muss halt dahin gehen, wo es ganz kalt ist. Für mich eine schlimme Vorstellung.
Du übst ja jetzt mit deinem täglichen Kaltduschen.
Ja. Also fragetechnisch kriege ich es besser hin als im kalten Wasser, ich gebe es zu. Und weil dann kann ich wirklich eine Lösung bauen, die auch einen Impact für denjenigen hat, die jemand auch gerne annimmt. Mal zu verstehen, was ist das Ziel der Übung? Mir hat auch immer jemand gesagt, ja, können Sie einfach einen Keynote halten? Aber ich meine, Keynote, das motiviert die Leute ein wenig. Und natürlich lernen die auch was dabei, aber sowas muss ja auch trainiert sein. Also einfach mal, ich meine, das wäre ja irrwitzig, wenn wir mit einer Stunde Vortrag ein Problem, was 5 Jahre besteht, lösen könnten.
Dann sind wir wieder bei Harry Potter.
Dann sind wir bei Harry Potter tatsächlich. Und das ist ja das Thema, was ich vorher gesagt habe, ne? Manchmal jemanden vor sich selber zu schützen. Weil sie sagen, ich habe ja eine Keynote. Manchmal geht es ja darum, auch sich zu exkulpieren. Ja, aber ich habe doch, da war doch einer, der war doch ein super Speaker und der hat da einen Vortrag gehalten und die Vertriebsmannschaft funktioniert immer noch nicht. Ich habe ja was gemacht. Aber viel besser wäre ja, etwas zu machen, was wirklich hilft. Dann haben wir, was sind noch so Fragen? Ich finde auch so skalierende Fragen. Weil es passiert ja oft mal, wir haben ja auch manchmal Menschen, die sind ein bisschen ruhiger, ein bisschen verschlossener und antworten selbst auf offene Fragen eher sehr einsilbig. Und weil halt viele gelernt haben, stellen noch mehr offene Fragen. Offene Fragen sind unser Freund. Also, was halten Sie davon? Wie sehen Sie das? Also alles eben, wo ich nicht mit Ja und Nein antworten kann. Und dann merke ich so, okay, funktioniert nicht so mit den offenen Fragen. Was erleben wir dann ganz oft, Kim? Es werden noch mehr offene Fragen gestellt. Für das Gegenüber total unangenehm. Und ich mache einfach noch mehr von dem, was ja sowieso schon nicht funktioniert. Und das finde ich dann schade. Und dann würde ich ihr meinem Gegenüber helfen, weil es geht ja nicht drum, ich bin ja in dem Moment kein Coach und versuche, jemanden in seiner Persönlichkeit zu entwickeln, sich ein bisschen mehr zu öffnen. Was soll das? Ich würde es meinem Gegenüber mal leicht machen, dass ich die Informationen kriege, die ich brauche. Dann kann ich ja eher Alternativfragen stellen. Sagen Sie mal, Herr Nestel, machen Sie es eher so oder so? Aha, eher so. Und dann kann ich ja da so immer mehr reingehen. Oder eine skalierende Frage. Sagen Sie mal, wenn Sie momentan Ihre Führungskräfte beurteilen sollten im Hinblick auf in einer Rezession, wie gut managen Sie das denn gerade? 1, Sie machen es gar nicht. Sie erzeugen eher Schaden. Und 10 wäre so, das machen Sie ganz hervorragend. Eigentlich sollten wir ein Lehrbuch schreiben. Wo sind wir denn da? Also dann würde ich eher solche Fragen stellen, skalierende Fragen.
Ich habe jetzt gerade nur einen Gedanken noch, wenn du das so erzählst. Also waren ja viele verschiedene Frageformen auch dabei. Wichtig auch zu gucken, wann braucht es welche, in welcher Dosierung, ja, dass ich eben nicht nur offene Fragen mache, wenn ich damit gar nicht weiterkomme. Jetzt habe ich noch einen Gedanken. Diese problemorientierten Fragen, die können natürlich sehr viel Betroffenheit auslösen. Ich stelle mir jetzt nur vor, wenn ich viel mit dem Kunden über Probleme spreche, das macht ja auch was mit der Stimmung beim Kunden.
Ja, natürlich.
Wie schaffe ich es denn, danach den Kunden wieder rauszuholen aus diesem, ich sag mal, emotionalen Tief vielleicht, auch wenn das Problem gerade schon größer ist. Was kann ich denn da Cleveres tun, um da wieder eine bessere Stimmung zu kommen?
Ja, cool, dass du das fragst, Kim, weil das ist ja ganz wichtig, sagen wir auch in den Seminaren immer, ich kann eigentlich nicht immer problemorientiert, und dann gehe ich und mein Gegenüber fühlt sich total schlecht und sagt, boah, der Abulela oder der Nestle waren da, boah, mir geht's schlecht, dieses kommt nie wieder hoffentlich. Ich gehe dann natürlich in die lösungsorientierten Fragen, weil das ist ja nur ein Szenario. Ja, dass sie dann so auf was sagt, na gut, Herr Nestle, danke, dass Sie das so offen beantwortet haben. Das ist ja ein möglicher Ausgang. Wenn es uns gelänge, das und das und das und das Thema, halt die Themen, über die ich gesprochen habe, zu lösen, was würde Ihnen das ermöglichen? Was wäre dann anders? Und dann gehe ich in eine andere Zukunftsvorstellung rein mit meinem Gegenüber. Und je nachdem auch, wie jemand gepolt ist, es gibt ja die, die eher so in Richtung Schmerz vermeiden gehen oder eher die, die so in Freude gewinnen gehen. Und dann siehst du ja auch, was es da auslöst. Also da würde ich auf jeden Fall immer mit einer lösungsorientierten Frage hingehen. Also wenn es uns gelänge, dieses Problem zu lösen, was wäre dann anders, was würde es ihnen ermöglichen? Und dann merkst du ja manchmal, wie die Leute lächeln und sagen, ja, das wäre großartig, weil dann könnte ich das. Ja, oder dann könnte ich, was ich auch schon erlebt habe, da ist dann gleich das nächste Projekt so mehr oder weniger draus geworden. Ja, dann könnte ich endlich mal dieses Thema angehen. Ja. Und dann dachte ich, ja, gut, dass wir das auch anbieten. Also das war dann ganz spannend. Ja, ohne vorher darüber gesprochen zu haben, kam dann mein Gegenüber von sich aus drauf, weil da gäbe es ja noch ein anderes Thema. Ja. Das ist ganz nützlich. Jetzt vielleicht die Frage, die ich gerade festgehalten habe, bevor du mich auf die Lösungsorientierung noch ganz charmant hingewiesen hast.
Ja.
Ich finde, es gibt noch eine coole Frage, die so in Richtung, weil, ja, das ist vielleicht eine Frage, die wir bei der Einwandbehandlung nochmal angucken können oder bei der Abschlussfrage. Was ich immer ganz gut finde, ist so eine kleine Irritation. Weil manchmal ist ja dann, da merke ich in der Phase, beim Bedarf wecken, dass es da so ein bisschen Widerstand gibt. Und dann kann man ja auch mal fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn Sie diese Lösung so hören, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie es umsetzen? Und dann kommt manchmal so 4. Ja, da gibt es manchmal so Ewig-Kniebel, die sagen das halt extra, um uns so ein bisschen im Vertrieb so, wieg dich mal nicht so sehr in Sicherheit, Freundchen. Und wenn die dann natürlich 4 sagen, dann ist ja für viele so, oh Gott. Und ich habe mir da angewöhnt zu sagen, aha, okay, eine 4. Warum haben sie denn nicht 3 oder 2 gesagt? Mhm. Und dann kommen halt so die Gründe, ja, warum es dann doch irgendwie wichtig sein könnte. Und das finde ich dann, das ist dann wieder ganz hilfreich.
Ja.
Dann kommen eher die Argumente, die wir brauchen.
Danke fürs Teilen. Also nochmal bewusst auch mit Irritation mal zu arbeiten, um die Gründe zu erfahren, die wirklich in der Tiefe liegen.
Ja, und auch mal mit dem Nein leben. Also ich frage auch in der Bedarfsermittlung immer, sagen Sie mal, und wenn wir jetzt einfach nichts machen würden, was wäre dann? Da hat mal einer zu mir gesagt, das wäre unmöglich. Es geht einfach nicht.
Gibt es denn aus deiner Sicht Unterschiede, wenn ich jetzt im B2B oder im B2C-Bereich bin, bezogen auf die Bedarfsanalyse?
Nee, also weil dir, klar, ich stelle natürlich andere Fragen, ich muss natürlich im B2B-Bereich, also im B2C-Bereich, wenn ich mit einer Einzelperson zu tun habe, mit einer Familie, muss ich natürlich bei einer Familie alle Akteure an einen Tisch kriegen. Also gerade zum Beispiel bei einer Partnerschaft würde ich eben beide Eheleute zusammenkriegen, damit natürlich nicht irgendwie sowas passiert, ich muss noch mit meiner Frau, ich muss noch mit meinem Mann sprechen. Das ist immer ganz übel, weil es dann nicht weitergeht. Im B2B-Bereich finde ich es ganz wichtig, die ganze Pain Chain zu berücksichtigen. Also welche Akteure haben an welcher Stelle welches Problem? Also bei uns ist es natürlich immer gut, wenn wir mal mit dem Vertrieb sprechen können. Manchmal auch mit dem Innendienst, die nachher das ausführen. Das ergibt auch, weil es gibt ja manchmal so einen kleinen Clinch zwischen Technikern und Vertrieb, gerade im technischen Vertrieb, dass die dann sagen, was die wieder alles versprochen haben. Dann natürlich auch mit der Führungsebene zu sprechen und auch mit der Geschäftsleitung. Weil es hat ja immer auch einen Impact auf die unterschiedlichen Bereiche. Und darum finde ich es immer wichtig, mit denen allen zu sprechen. Also ich würde im B2B-Bereich immer anschauen, wie ist denn hier so die Pain Chain? Also wer ist alles betroffen von dieser Situation? Wer sind die handelnden Akteure? Und dann würde ich auch mit denen sprechen.
Ja. also ein Gesamtbild auch machen, wer ist da alles involviert und dann.
Ja, weil, weißt du, wir haben ja auch immer ein geprägtes Bild, ne? Eine Vertriebsleitung, wenn sie dich brieft, wir machen ja auch immer eine Umfrage, wir machen ja vorher immer eine kleine Analyse, eine Umfrage, Stakeholder-Interviews und so weiter. Und wir erleben es ja ständig. Ne? Es gibt dann jemanden, ne, ich werde dann gebrieft und dann heißt es, die und die und die Themen sind relevant. Und dann sprichst du mal mit der Vertriebsmannschaft und dann auch nochmal der Geschäftsleitung. Und da hast du ja so die beiden zusätzlichen Pole. Und dann merkst du, dass es noch weitere Themen gibt, die hier relevant werden. Vielleicht nicht fürs Training, vielleicht mal was Grundsätzliches im Prozess. Und das können wir dann widerspiegeln. Das heißt, dann wirst du auch noch ein wertvoller Ansprechpartner.
Und jetzt ist ja auch so, das Thema KI ist ja ein Thema, was in aller Munde ist in den letzten Jahren. Aus deiner Sicht da auch nochmal, jetzt bezogen auf die Bedarfsanalyse, welche Rolle spielen so CRM-Systeme, KI-Technologien in der Bedarfsanalyse? Wie können die uns da unterstützend helfen?
Ja, es ist ein wichtiges Tool. Ich finde einfach, also ich finde immer, Tools sollten nicht zum Dogma werden, sondern Tools sind einfach wirklich Tools, die mir helfen, meine Haltung, meine Werte im Vertrieb zu leben. Was meine ich damit? Ja, wenn meine Haltung ist, weil du hast mir ja gerade gefragt, Unterschied B2B, B2C. Ja, in so Feinheiten, Nuancen gibt es da Unterschiede. In der Haltung, ich möchte das Beste für mein Gegenüber finden, gibt es ja schon wieder keinen Unterschied. So ist es eben auch mit den Werkzeugen. Wir wissen, dass wenn ich auf gewisse Signale oder Ereignisse bei meinen Kunden oder potenziellen Kunden reagiere, ja, wenn das was mit meiner Branche zu tun hat, dass das die Conversion Rate steigert. Das heißt also, datengetriebener Vertrieb, wir haben ja schon mal über Google Alerts geredet, es gibt auch andere Tools, die tragen alle Social-Media-Kanäle zusammen und. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Und dann sehe ich, hey, neuer Vertriebsleiter. Oder, hey, hier wurde eine neue Service-Offensive gestartet. Jetzt biete ich halt Service-Trainings an, dann wäre es ja gut, mich da zu melden. Oder saisonale Punkte zu nehmen. Wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt geht die Saison, ich verkaufe irgendwelche Verbrauchsmaterialien für die Kfz-Branche, und jetzt geht es dann bald in die Wintersaison, da brauchen die und die Dinge, um eben die Fahrzeuge der Kunden zu warten, dann wäre es ja gut, hier frühzeitig auf die Leute zuzugehen. Oder denen bei Bestellungen zu helfen. Also das sind dann so gewisse Signale, Ereignisse, da kann man drauf zugehen. Dann KI. KI hat unglaubliche Möglichkeiten, was man im Service, allein schon wie viel besser die Chatbots geworden sind, tippitoppi. Da sind wir jetzt nicht die Experten für irgendwelche Chatbots, auch wenn wir schon mal Chatbots dann in den Texten, die serviceorientierter gemacht hat. Ja, wie man sowas programmiert, da fragt bitte andere Leute, wie die Texte cool werden, fragt uns. Sehr gerne. Programmierer würden wir auch, hätten wir auch noch am Start in der verlängerten Werkbank. Ja, ich habe das vorher gehört, hier in unserem Besprechungszimmer ist gerade unsere, die IT, mit der wir zusammenarbeiten, kommt heute zu Besuch. Wir besprechen ein paar Dinge. Und unter anderem auch ein paar KI-Geschichten. Und ich glaube, KI hilft mir eben auch in der Bedarfsanalyse, mich auch besser vorzubereiten. Also weißt du, wenn es eine Branche ist, in der ich mich nur rudimentär auskenne und ich ein paar Fragen habe, dann hilft mir ein gutes Prompting oft dahingehend, dass ich mal sehe, was sind so die Themen in der Branche, was sind gerade so die, also was sind die aktuellen Themen, welche Schwierigkeiten, welche Engpässe gibt es gerade, auf was legt die Branche sehr viel Wert. Dann kann ich mich mal in eine Branche reinarbeiten. Hatten wir in unserem Netzwerk-Call, treffen uns ja regelmäßig, wir Trainer untereinander, da hatte gerade ja einer unserer Kollegen auch davon berichtet, wie er sich da vorbereitet hat auf ein Projekt. Ja. Erinnert mich auch an ein Projekt, auf was ich mich vorbereiten durfte, in einem Thema, mit dem ich mich noch gar nie beschäftigt habe. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, was es da alles für Unterschiede gibt. Weil manchmal, weißt du, in so einem Interview sagt dann ein Verkäufer, da gibt es keinen Unterschied. Das ist halt immer so das Gleiche. Es geht nur um Preis. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Und dann fängst du an, dich zu informieren und merkst, naja gut, es gibt sehr wohl Unterschiede. Und manchmal kaufst du dir das manchmal die 100 oder 200 Euro, die du da auf eine Tonne von dem Material gespart hast, die teuersten 100 bis 200 Euro, die du jemals gespart hast, weil halt was anderes nicht funktioniert, der Ausschuss zu groß wird oder vielleicht sogar eine Maschine mal kaputt geht oder einen Defekt hat und repariert werden muss. Und ich glaube, das sind dann so Themen, da hilft uns KI dabei, noch bessere Fragen zu stellen.
Ja. Also in kürzerer Zeit ein besseres Verständnis vom Kunden zu schaffen, um dann die richtigen Fragen in der Bedarfsanalyse stellen zu können. Und du hast jetzt gerade schon so einen kleinen Ausflug in deine Praxiswelt gemacht. Nimm uns doch mal mit aus deinem riesen Erfahrungsschatz so ein Beispiel aus der Praxis, bei dem so eine gute Bedarfsanalyse den Unterschied gemacht hat.
Ich glaube, die macht fast immer den Unterschied.
Also ich glaube, dir eins aus.
Ja, also wir hatten jetzt schon mehrere Projekte, wo dann nach der ersten Analyse rauskam, dass bevor wir mit Training starten, eben andere Dinge gemacht werden müssten. Und ich glaube, das hört natürlich niemand gerne, dass es noch andere Hausaufgaben gibt. Oder dass zum Beispiel die Bedarfsermittlung, die intern durchgeführt wurde, einfach nicht vollständig war oder nicht richtig war oder gefärbt war durch die Situation, wie die Befragung stattgefunden hat. Und wir haben was ganz anderes rausgefunden. Und als ich dann meinem Gegenüber gesagt habe, also nach unserem Dafürhalten sieht es so und so aus und ich würde eher beim Training nur was minimal Invasives machen und eher erstmal mit der Vertriebsführung arbeiten, dann war so, ich meine, das war ein viel kleinerer Auftrag für uns. Und ich habe aber gemerkt, dass das sehr viel aufs Vertrauen eingezahlt hat. Und der Auftrag, der danach kam, also da mussten wir auch nicht viel diskutieren und der wurde dann richtig groß, weil die wussten, wir würden dann eh schon sagen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und ich finde, nein, das zahlt halt sehr aufs Vertrauen ein. Wenn jemand das Gefühl hat, hier geht es jemand wirklich darum, zu verstehen, was wir brauchen und der ist daran interessiert, dass wir uns weiterentwickeln und macht nicht einfach so Dienst nach Vorschrift oder das, was den meisten Umsatz macht. Und das ist dann, da passt wieder dein Beispiel. Da haben wir uns sehr aufs Werkstück fokussiert und die Späne waren dann durchaus reichlich.
Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Und während du das gerade so erzählst, kommt mir noch so ein zweites Beispiel in Sinn, was wir gemeinsam erlebt haben. Bei einem Kunden, da ging es ja um einen Film. Wir sollten einen Film produzieren, für einfach auch nochmal die Vertriebsmannschaft so fürs neue Jahr mitzunehmen, auch die DNA nochmal rüberzubringen, den Spirit. Und ich weiß noch, weil manchmal ist es auch so, die Kunden kommen ja schon rein in so ein Gespräch und haben eine ganz klare Vorstellung, wie die Lösung aussehen soll, also was das Endprodukt ist. Magst du da nochmal so zwei, drei Sätze
sagen? Ja, nee, erzählst du doch. Also
wie das ausging. Soll ich?
Ja.
Ja, das war total spannend, weil die sind dann da reingekommen und wir hatten so den ersten Termin und dann ging das schon los. Ja, wir stellen uns das vor wie eine Apple Keynote und da das einfliegen und das und das und das. Und ich weiß noch, wie wir alle da saßen und uns angeguckt haben, okay, welches Budget gibt's denn dafür? Und dann gab es da halt eine gewisse Diskrepanz und vor allem auch, was es natürlich für einen Aufwand bedeutet, so eine Apple Keynote, die bereiten sich ja ein Jahr drauf vor, damit das so rüberkommt, wie es rüberkommt. Und wir hatten, ich weiß noch, das war gerade zum Jahresende, wir hatten exakt 4 Wochen, um das Ganze irgendwie umzusetzen. Und das war ja genau so ein Punkt. Dann war klar, die Vorstellung und den Rahmen, den wir haben, die Rahmenbedingungen, die passen nicht zueinander. Und dann da auch klar mal ein Statement zu sagen, auch mal erstmal Fragen zu stellen, was genau die Hintergründe ist und wie wir es anders lösen könnten mit den Rahmenbedingungen. Und haben ja dann am Ende, wie ich finde, ich bin da immer noch sehr stolz drauf, wenn ich den Film sehe, einen wunderbaren Film.
Ja, unsere Kunden haben es auch wirklich toll gemacht, muss man sagen. Ja. Also ich erinnere mich da dran und ich weiß noch, und da bin ich auch unserem Filmer, dem Peter, sehr dankbar, mit dem tausche ich mich ja immer aus und ich habe ja wahnsinnig viel von ihm gelernt und konnte halt sehr schnell von der Kalkulation her einschätzen, dass das vorne und hinten nicht hinkommen wird. Und gleichzeitig auch, was das für die Leute, ich darf ja mittlerweile sehr viel selber vor der Kamera stehen und sehe natürlich auch, wenn Leute, die vielleicht nicht so geübt sind, vor die Kamera stehen müssen, was es auch heißt vom zeitlichen Aufwand und was es für die Protagonisten bedeutet. Ich glaube, wir haben durch die richtigen Fragen und, wie du sagst, ein klares Statement, da ein sehr, sehr gutes Produkt hingelegt, was viel besser gematcht hat und auch viel besser zur Zielgruppe gepasst hat. Ja, ich erinnere mich gut, ja. Ja, das ist eben erstmal so. Das ist ja auch wirklich, ich setze mich dann da rein, ich höre halt erstmal zu. Ich weiß am Anfang vom Gespräch jetzt noch nicht, wird das jetzt nachher ein Kunde, wird das das Projekt, was wir brauchen? Und natürlich, ich will verkaufen, ich liebe das. Und noch mehr liebe ich halt Dinge zu verkaufen, wo ich danach auch das Ergebnis feiern kann und ich sage, uiuiui, Gott sei Dank haben wir das über die Ziellinie gekriegt, weil wir eigentlich keine Ahnung davon haben. Da würde ich dann immer lieber Nein sagen.
Ja. Vielen Dank für die Einblicke. Und wenn wir jetzt jemanden haben, bei den Zuhörerinnen, bei den Zuhörern, die sagen, vielen Dank für die spannenden Tipps rund um das Thema Situation erkunden, rund um das Thema Bedarfsanalyse. Ich möchte selber da noch besser werden, mich weiterentwickeln. Welche Tipps hast du für die Leute, uns vom Kennen ins Können zu bringen.
Ach, weißt du, ich könnte jetzt ganz viele Literaturtipps geben und gleichzeitig gebe ich einfach den Tipp und da komme ich zu dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Mein Gott, das ist ein Vertriebspodcast und ich verkaufe halt gern was und du glaube ich auch. Also melde dich doch bei uns, ne, unter sales-couch.de/Termin mit Tarek. Kannst du dir einen Gesprächsslot aussuchen, sagen, wann du Zeit hast. Wir rufen dann an und sprechen mit dir drüber und dann prüfen wir mal, ob wir da ein Angebot für dich haben, was passt. Also gerade wenn es um Bedarfsermittlung, Bedarf wecken geht im Vertrieb, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Ansonsten kannst du auch mal gehen auf www.ludoki.com/Termine. Da kannst du spielerisch deinen Verkaufsmuskel trainieren. Für 49 Euro bist du dabei, zuzüglich Mehrwertsteuer. Und dann kannst du dich mal 3,5 Stunden austesten, mit anderen Vertrieblern und Vertrieblerinnen austauschen. Und danach rufen wir dich eh an und gucken mal, was wir sonst noch mit dir anstellen können. Also mach dir mal keine Sorgen. Wenn du uns ein Zeichen gibst, wir melden uns schon irgendwie bei dir.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf dein Zeichen. Und Tarek, ich sag bis zum nächsten Mal, wo es dann um das Thema Möglichkeiten zeigen gehen wird.
Danke, wir sind raus. Danke, Kim, für die tolle Führung durch den Podcast. Dir wünschen wir noch einen umsatzstarken Tag und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonnier diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.